Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Schwarze Listen, graue Listen, weiße Listen. In den letzten Wochen stand die Schweiz unter enormem Druck von europäischen Ländern und den USA. Gestern, an seiner Klausursitzung, kam der Bundesrat zum Schluss, so etwas wolle er in Zukunft nicht mehr dulden, dass die Schweiz hinter seinem Rücken auf eine schwarze oder graue Liste gesetzt werde. Der Bundesrat will aber auch seine Versprechen halten und mit den neuen Doppelbesteuerungsabkommen vorwärts machen. Nur reicht das? Reicht das als Strategie, um Druck von der Schweiz wegzunehmen? Fragen an Teodoro Cocca, Schweizer Bankenexperte und Professor und Leiter des Instituts für Asset Management an der Universität in Linz in Österreich. Susanne Brunner hat sich mit ihm unterhalten.
Das Tagesgespräch.
Seit Wochen ist die Schweiz und damit auch der Bundesrat unter Beschuss von den USA, von der EU, von G20. Gestern hat der Bundesrat eine Klausursitzung gehabt. Teodoro Cocca, was ist Ihr Eindruck von dem, was der Bundesrat gestern beschlossen hat?
Ja, ich befürchte, dass die eigentlich wirklich wichtigen Fragen sind nicht angesprochen worden, die für die Schweiz relevant sind und die sich in den letzten Monaten gezeigt haben, die besonders problematisch sind für ein Land wie die Schweiz. Wir haben einerseits die Rolle von einem Kleinstaat in der Weltgemeinschaft. Ich glaube, dazu hat sich der Bundesrat müssen äussern. Ich glaube, es hat sich gezeigt in den letzten Wochen, dass die Schweiz eben international sehr stark kann unter Druck gesetzt werden. Und das ist natürlich kein einfach Zufall jetzt, sondern es zeigt, dass die Schweiz international politisch halt keinen starken Fürsprecher hat und auch kein starkes politisches Netzwerk. Und ich glaube, wenn man das nicht löst, dann könnte sich so eine Situation schneller wieder erholen. Wiederholen. Und darum denke ich, also, was ist die Rolle von der Schweiz in der heutigen Weltgemeinschaft? Das ist eigentlich die zentrale Frage, die sich für mich herauskristallisiert aus den letzten Wochen. Und das ist eigentlich jetzt nicht angesprochen worden. Und zusammen mit dem ist dann natürlich auch die Frage zu stellen, wie kann man es vermeiden, dass wir wieder so eine Situation haben, wo der Bundesrat und die wichtigen Behörden in der Schweiz innerhalb von sehr kurzer Zeit einen sehr wichtigen Entscheid fällen, also in einer richtigen Drucksituation sind. Ich glaube, da kommen meistens nicht immer die besten Entscheide raus. Und so eine Situation ist natürlich politisch dann jeweils wirklich zu vermeiden.
Also eigentlich viel grundsätzlicher hätte der Bundesrat das müssen angehen. Sie haben selber mal gesagt, das Traurige und das Besorgniserregende sei die klar sichtbar gewordene Erpressbarkeit von unserem Land. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel der Finanzplatz wegen dem Bankgeheimnis seine gesamte Existenz aufs Spiel setze. Also diese Gefahr ist bei weitem nicht gebannt, so wie Sie sagen, Teodoro Cocca.
Ja gut, im Moment ist der Druck schon abgebaut worden. Also ich glaube, unmittelbar besteht die Gefahr jetzt nicht mehr. Aber man darf jetzt natürlich auch nicht glauben, dass die OECD oder gewisse Nachbarstaaten von der Schweiz jetzt einfach den Druck nicht mehr werden aufbauen in der Zukunft. Der Ball ist jetzt einfach bei der Schweiz. Sie muss jetzt das liefern, was sie versprochen hat. Im Zusammenhang jetzt mit dem Bankgeheimnis. Und wenn sie das natürlich nicht machen würde, dann würde der Druck wahrscheinlich wieder auf die Schweiz zukommen und sehr stark sein. Ich denke einfach, Regieren hat ja sehr viel damit zu tun, dass man Probleme vorweg sieht, dass man sich vorbereitet auf mögliche Szenarien. Und das heisst eben gerade im Fall vom Bankgeheimnis, dass das ja eigentlich alles nicht ganz so überraschend passiert ist. Die Druckwelle hat sich jetzt wirklich über Jahre aufgebaut. Natürlich weiss man nicht dann immer unmittelbar, wenn dann wirklich der Druck so gross wird. Aber man hätte schon ein Notfallszenario müssen haben, können haben. Der Fall, der dahinter ist, also die UBS-Streit mit der amerikanischen Steuerbehörde, der ist ja, hat sich langsam aufgebaut und ist dann eskaliert. Das ist also in dem Sinne auch nicht überraschend gewesen. Und ich glaube, eine Regierung sollte, wenn sie nicht selber Zeit hat, zumindest Institutionen, Ausschüsse oder Leute haben, die sich auf das vorbereiten und eben vermeiden, dass man in die Drucksituation kommt. Ich glaube, das ist eigentlich Regieren. Regieren heisst eben zu vermeiden, dass ein Land erpressbar wird.
Also ein bisschen eine Fehleinschätzung, wenn der Bundesrat gestern gesagt hat, also bei der Zusammenfassung der Klausursitzung, der Bundesrat hat immer eigentlich rechtzeitig und richtig gehandelt.
Ich würde das so differenziert handhaben oder beantworten. Ich glaube, in der Krise selber, also in diesen Tagen oder Stunden, muss man ja sagen, wo der Druck so gross war, wo der Bundesrat noch in einer Nacht- und Nebelaktion, im wahrsten Sinne des Wortes, hat müssen Entscheidungen fällen. Dort hat man wahrscheinlich am Schluss richtig entschieden, weil in dieser Situation hat man es jetzt irgendwie geschafft, noch das Schlimmste zu verhindern. Nur der Punkt ist, man hätte nie dürfen in die Situation kommen. Das ist der Punkt. Also die Fehler sind vorher gemacht worden. Ich glaube, in diesen Tagen, wo so der Druck gross war, ist, dort kann ich eigentlich nachvollziehen, was entschieden worden ist. Das hätte ich eigentlich dann auch so entschieden. Aber der Punkt ist eben, es hätte nicht dazu dürfen kommen, dass man unter Druck gestellt wird in dieser Art. Und ich glaube, das hätte man politisch zumindest müssen versuchen abzufedern. Und die Diskussion hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Also der Eindruck ist ja, dass sowohl die Politik wie auch die Aufsichtsbehörde, wie auch die Öffentlichkeit von dem Thema eigentlich total überrascht worden ist.
Jetzt kennen Sie ja beide Länder, Sie kennen die Schweiz und Sie arbeiten in Österreich. Sie sind jetzt in einem Studio in Linz, Theodoro Coca. Jetzt, wenn Sie sich auch vergleichen, auch Österreich ist ja unter Druck gekommen. Wenn Sie vergleichen, wie die Schweiz und Österreich jetzt umgegangen sind mit dieser Situation oder auch vorausschauend und so, gibt es da einen Vergleich oder hat es da einen Unterschied?
Ja, es gibt leider schon Gemeinsamkeiten, aber die sind eher ein bisschen nicht die, die man sich wünschen würde, nämlich dass eigentlich beide Regierungen bis ein paar wenige Stunden, bevor sie dann haben müssen Zugeständnis aussprechen, haben sehr felsenfest darauf beharrt, dass das Bankgeheimnis nicht fallen wird und dass man daran halten wird. Und leider hat dann müssen, beide Regierungen haben dann müssen einen Schritt zurückgehen und dann das Zugeständnis doch machen. Das ist mal eine Gemeinsamkeit. Also man hat dann gemerkt, dass man eben doch sehr pressbar ist, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Also für die Schweiz ist es da sicher um sehr viel gegangen in Bezug auf den Finanzplatz. In Österreich hat es auch etwas mit dem Finanzplatz zu tun, aber wahrscheinlich eher mit der Osteuropa-Problematik, die die österreichischen Banken haben. Und ich vermute, dass die EU da einfach Österreich sehr stark unter Druck hat können setzen, weil die EU einfach gesagt hat, zu Österreich entweder gibt man da bei Sachen Bankgeheimnis oder es gibt wahrscheinlich kein Osteuropa-Rettungspaket. Und Österreich hat nun mal ein Osteuropa-Rettungspaket dringender notwendig gehabt als wahrscheinlich das Bankgeheimnis. Also das ist dann eigentlich der Grund, warum Österreich sehr stark hat können unter Druck gesetzt werden und die Schweiz eben aus den genannten Gründen, weil natürlich der Private Banking Standort eigentlich da bedroht gewesen ist durch diese Situation.
Aber beide eigentlich ein bisschen überrascht worden von dieser Situation oder mindestens keine Strategien entwickelt, um eben nicht unter Druck zu kommen?
Ich glaube, was niemand erwartet hat, ist dann zum Beispiel die Situation gewesen, dass Singapur, also Finanzplätze, die nicht unmittelbar unter Beschuss gewesen sind, dass die eigentlich relativ proaktiv und freiwillig, in Anführungszeichen, signalisiert haben, dass sie nicht so am Bankgeheimnis werden festheben. Und das hat eigentlich alle ziemlich überrascht, weil dann hat sich der Druck natürlich auf die drei Alpenländer, also Schweiz, Liechtenstein und Österreich, enorm erhöht, weil plötzlich ist man dann eigentlich ganz allein da gestanden in der politischen Landschaft. Und das ist eigentlich überraschend gewesen. Also man ist eigentlich überholt worden, links und rechts von den anderen Finanzplätzen. Und damit ist dann die Position, die man für sich wahrscheinlich formuliert hat, nämlich standfest zu bleiben, ist dann einfach nicht mehr aufgegangen. Weil in dem Moment, wo man politisch isoliert ist, gerade die drei kleinen, in Anführungsstrich, Alpenländer sind dann natürlich nicht politisch in der Lage, ihre Front zu heben. Und ich glaube, das hat dann gezeigt, dass die ursprüngliche Strategie standfest zu bleiben, einfach nicht aufgegangen ist.
Jetzt, Theodoro Coca, gehen wir nochmal zurück auf den Bundesrat und seine Klausursitzung. Die ist ja so im Nachgang zum G20-Gipfel von der letzten Woche. Und was gestern der Bundesrat gesagt hat, ist, dass die Schweiz jetzt ernst machen will mit Doppelbesteuerungsabkommen. Also die Abkommen aushandeln, umsetzen, zum Umgehen mit der ganzen Frage von Steuerhinterziehung. Jetzt, wie konkret ist die Ankündigung bei Ihnen angekommen?
Also die ist sicherlich sehr konkret, weil ich glaube, die Schweiz hat eigentlich auch keine andere Wahl einerseits. Sie muss jetzt die Versprechen, die sie abgegeben hat, auch einhalten. Also sie muss jetzt die Doppelbesteuerungsabkommen neu ausverhandeln. Also sie muss es machen. Auf der anderen Seite will sie es aber auch machen. Also das ist schon auch mein Eindruck. Also man ist sich jetzt eigentlich der Lage schon sehr bewusst und es besteht der Wille eigentlich auch, dass man sich jetzt aus der Schusslinie nimmt durch das Aushandeln, das neue Aushandeln von diesen Doppelbesteuerungsabkommen. Aber natürlich, wie immer, liegt das Problem in den Details und in dieser neuen Ausverhandlung von diesen Doppelbesteuerungsabkommen gibt es natürlich schon sehr zentrale Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Und eigentlich hängt es von der Beantwortung von diesen Details dann ab, was Konsequenzen werden sie für den Finanzplatz.
Von den Details ab, was konkret?
Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist bis jetzt nur am Rand jeweils diskutiert worden, und das ist die Frage, wie sieht die Übergangsregelung aus? Also die Frage ist, ab wann wird die Schweiz eigentlich Amtshilfe denn leisten nach den neuen Voraussetzungen? Also wann wird der Systemwechsel stattfinden? Und die zweite Frage ist, wird denn die Amtshilfe auch rückwirkend geleistet? Und das ist der allerzentralste Punkt. Angenommen, ich bin ein ausländischer Kunde, der das Geld in der Schweiz angelegt hat. Und angenommen, es würde jetzt heissen, ab dem 1. Januar 2010 kommt jetzt ein neues Doppelbesteuerungsabkommen, tritt in Kraft. Was heisst jetzt das? Heisst das, dass dann meine Heimatsteuerbehörde Zugriff hätte auf meine Bankdaten vor dem 1.1.2010, oder gilt die neue Regelung nur wirklich ab dem 1.1.2010? Und das ist ganz, ganz essentiell. Ich glaube, das wird darüber entscheiden, was mit dem Private Banking Standort passiert. Und der Bundesrat hat, und das ist sehr erfreulich, eigentlich signalisiert, dass die Absicht wäre, dass man so eine Art Steueramnestie würde ausverhandeln für die bestehenden Kunden, dass man einfach einen Zeitpunkt bestimmt. Ich nenne jetzt immer den 1.1.2010, kann dann ein anderes sein, aber als Beispiel, dass man dann einfach sagt, ab dem Tag würde Amtshilfe geleistet, aber nur für Gelder, die ab dem Tag auf das Schweizer Bankkonto überwiesen sind oder dort liegen. Aber in der Vergangenheit, also rückwirkend eben nicht. Und wenn man das könnte ausverhandeln, dann wäre das natürlich sehr gut für Kundengelder in der Schweiz aus dem Ausland, weil dann gäbe es eigentlich keinen Grund, warum ein ausländischer Kunde müsste Gelder abziehen aus der Schweiz. Also ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Frage jetzt. Also die Übergangslösung, ab wann, und dann die Frage, wie rückwirkend das alles stattfindet oder nicht. Klarerweise ist das die Vorstellung von der Schweiz. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch klar, dass ein deutscher Finanzminister das eher nicht so sehen würde. Er würde wahrscheinlich ganz klar sagen, das ist sowieso rückwirkend. Und das ist ja eigentlich eine Detailfrage, aber die Detailfrage, um das wird es dann gehen, das ist eigentlich der zentrale Punkt jetzt aus meiner Sicht bei den Verhandlungen, was die Doppelbesteuerungsabkommen betrifft. Und dann gibt es nochmal einen Aspekt, das ist ja die Frage, was heisst begründeter Verdacht? Weil die Regelung wird jetzt so ausgesehen, dass bei begründetem Verdacht leistet die Schweiz Amtshilfe.
Also bei Steuerhinterziehung, begründetem Verdacht Steuerhinterziehung?
Auf ein Steuerdelikt, ja. Aber die Frage ist, was heisst das eigentlich? Weil begründeter Verdacht, das ist ja auch so ein Terminus, das ist genau wie damals oder heute noch die Unterscheidung Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Da kann man natürlich lange jetzt diskutieren, ab wann ist ein Verdacht begründet. Und die Frage wird jetzt natürlich dann auch sein, tut man das konkretisieren, was das heisst, oder überlässt man das dann den Gericht oder der Steuerbehörde, dass im Alltag, dass da irgendeine Usanz entsteht. Und wenn das dann so wäre, dann gibt es natürlich dann grossen Ermessensspielraum dann auch bei der Steuerbehörde. Das kann dann entweder sehr hart ausgelegt werden, dass eine Schweizer Behörde sagt, ja, wir wollen dann schon Fakten sehen, wir wollen sozusagen schon einen halben Beweis haben, dann wäre natürlich die Hürde ziemlich hoch. Oder lange es wirklich nur, wenn man auf zwei Seiten kann irgendwie eine Geschichte konstruieren bei einem Kunden, die den Eindruck erweckt, dass der Kunde wahrscheinlich Steuern nicht gezahlt hat, dann wäre die Hürde sehr klein und dann wäre es einfacher für eine ausländische Steuerbehörde, an die Daten heranzukommen. Also Sie sehen, das ist das Problem. Also, oder man hat jetzt das Problem verschoben, weil alle sagen, okay, jetzt tun wir uns aufs neue System bewegen, nämlich mit dem begründeten Verdacht, anstatt der Unterscheidung Steuerbetrug, Steuerhinterziehung. Aber damit ist eigentlich noch nicht konkretisiert, um was es geht.
Und was begründeter Verdacht heisst, hat ja gerade der deutsche Finanzminister wieder gesagt, dass er im Grunde gesagt hat, auch bei unbegründetem Verdacht, also bei gar keinem Verdacht, dass Leute, die über eine halbe Million verdienen, dass man bei denen sporadisch mal die Wohnung räumen und anschauen. Also das ist dann wahrscheinlich ziemlich dehnbar schlussendlich.
Ja, richtig. Wobei eben, das ist ja eigentlich unakzeptabel, so eine Äußerung. Also ich glaube, da besteht dann wirklich eine Kluft zwischen der Sichtweise vom deutschen Finanzminister Und ich vermute eben auch vom Rest der Welt, wenn nicht sogar innerhalb von Deutschland, sehen ja sicher nicht alle das so, wie er das jetzt formuliert. Also ich glaube, so einen Staat, der so einen durchsichtigen Bürger hätte, also das will eigentlich niemand auf der Welt. Also der gläserne Bürger, wie sich der deutsche Finanzminister das vorstellt, ich glaube, das ist eine Vision, wo er und ganz wenige nur wirklich haben und wollen durchsetzen. Ich bin mir sicher, dass wenn die Forderungen jetzt noch weiter würden gehen vom deutschen Finanzminister und von der OECD, nämlich eben im Richtung von dem direkten Informationsaustausch, also von einer Welt, wo es eben nicht einmal den Vertrag bräuchte, sondern wo wirklich ausländische Behörden direkt auf Bankdaten könnten zugreifen. Ich glaube, dann würde sich die Diskussion auch weltweit ein bisschen anders präsentieren, weil ich glaube, dann hat die Schweiz gute Gründe, sehr legitime Gründe, um zu sagen, wir haben jetzt einen Schritt gemacht, wir erleichtern die Amtshilfe, aber eben die vollständige Transparenz, das widerspricht ganz eindeutig dem Schutz von der Privatsphäre und das ist ganz sicher nicht im Interesse der Bürger. Und ich glaube, da würde die Schweiz plötzlich sehr viele Partner finden, wo diese Meinung auch würden vertreten. Also ich glaube, wenn jetzt Forderungen zunehmen, dann hat eigentlich die Schweiz legitime Gründe, um eben zu sagen, nein, Schutz der Privatsphäre ist jetzt also ganz ein zentraler Wert. Und ich glaube, dann würde die Diskussion eben ein bisschen anders laufen als bis jetzt.
Jetzt Teodoro Gocca. Es geht ja noch einen Moment, oder bis das dann umgesetzt ist, also die Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt sind, Sie haben es selber gesagt, oder es kommt dann darauf an, wie dann die Details genau aussehen. Das heisst, vorläufig ist die Gefahr noch nicht gebannt, dass die Schweiz auf dieser grauen Liste jetzt einfach bleibt, von der G20.
Ja, die ist nicht gebannt, ja, das ist richtig. Also mal grundsätzlich, man ist jetzt auf dieser grauen Liste. Was man machen muss, um dort wegzukommen, ist im Prinzip klar. Jetzt liegt es an der Schweiz, die Schritte zu unternehmen. Ja, aber ich glaube, realistischerweise kann das die Schweiz innerhalb von einer vernünftigen Frist dann auch machen. Ich glaube, es geht jetzt um Signale, es geht um Goodwill. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Schweiz jetzt signalisiert, dass sie das auch ernst meint. Aber ich glaube, bis jetzt sind die Anzeichen auch in die Richtung gegangen. Das ist auch richtig, um eben den Druck aus dem Ausland abzubauen. Ich glaube, das macht die Schweiz jetzt richtig. Nur, sie darf jetzt natürlich jetzt dann nicht aufhören in diesem Prozess. Sie muss das relativ schnell versuchen, über die Bühne zu bringen, so schnell, dass halt in der Schweiz institutionell möglich ist. Aber wenn sie signalisiert, dass der Wille da ist und das macht sie, dann glaube ich, dann wird der Druck klein bleiben. Sollte es natürlich so sein, dass jetzt das erste Doppelbesteuerungsabkommen, das neu verhandelt wird, dass jetzt vollkommen nicht so ist, wie sich das vielleicht Deutschland, Frankreich und Italien vorstellen, dann würde ich natürlich den Druck auf die Schweiz wieder zunehmen. Also das glaube ich schon.
Also das heisst, wenn zum Beispiel, wenn es jetzt zu einem Referendum kommt, zu einem fakultativen, und Schweizer Volk dann das letzte Wort hat, und das wurde abgelehnt, sagen wir, das erste Doppelbesteuerungsabkommen, dann hat die Schweiz wieder ein Problem?
Ja, dann hat die Schweiz wieder ein Problem, ja, ganz sicher.
Wir haben jetzt vor allem von Europa geredet, EU-Druck von Deutschland. Jetzt ist ja noch die Situation UBS, USA, und der Druck darauf, dass, oder respektive die Forderung aus den USA, dass sie einfach alle Kundendaten eigentlich wollen, oder gut 50'000 Konti Kundendaten wollen, geht der Druck dann nicht langfristig auf die automatische Preisgabe von Bankkundendaten?
Natürlich gibt es Vorstellung von gewissen Finanzministern oder Vertretern von Steuerbehörden, die das wollen. Das ist klar. Würde ich bei einer Steuerbehörde arbeiten, würde ich das wahrscheinlich auch wollen. Nur das Wollen heisst noch lange nicht, dass das dann auch durchgesetzt wird und wirklich sinnvoll ist. Wie ich eben meinen würde, gibt es schon Grenzen. Also ich glaube, es gibt zwei wichtige Werte, wo da in der Diskussion sind. Das ist wirklich der Schutz von der Privatsphäre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der legitime Wunsch von der Steuerbehörde, können auf Bankinformationen von ihren Bürgern zuzugreifen, um richtig zu besteuern. Ich glaube, beide Positionen sind legitim. Jetzt muss man einfach einen Zwischenweg finden. Es kann ja niemals sein, dass man dann immer nur 100% das eine erreicht und das andere nicht. Also die Extremlösungen können ja nicht die Lösung sein, weil dann würde man einen von beiden Werten ja dann aufgeben. Also ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Und ich denke, der Schritt, den jetzt die Schweiz und andere sogenannte Offshore-Finanzplätze geleistet haben, das ist jetzt wirklich ein historisch epochaler Schritt. Das ändert wirklich viel und das zeigt, dass jetzt die Wünsche von der Steuerbehörde, von der Finanzminister von diesen Ländern eigentlich denen entgegengegangen worden ist. Das Fordern jetzt von noch mehr, eben von dem totalen Informationsaustausch, von dieser totalen Informationstransparenz, da muss ich auch sagen, da hätte ich es einfach persönlich jetzt als Staatsbürger, hätte ich ein Problem damit, weil ich denke, das kann man dann nicht mehr begründen, dass es nur um Steuersubstrat geht. Ich denke, ich als Bürger habe doch auch den Wunsch, und das ist ein legitimer Wunsch, meine Privatsphäre zu schützen. Und ich denke, es muss einen solchen Schutz geben. Und ich denke, wenn man jetzt auch die Diskussion im Kontext von der Finanzkrise ein bisschen anschaut, und in dieser Finanzkrise sehen wir ja, dass Staaten zunehmend Einfluss bekommen in ganz verschiedenen Bereichen, also in der Bankindustrie, aber auch in vielen anderen Industriezweigen. Also der Staatseinfluss nimmt ja dramatisch zu jetzt. Rettend, also es ist eine rettende Funktion und das ist ja auch gut und schön, da sind wir alle froh darüber. Nur Gefahr besteht natürlich schon, dass wir in 5 Jahren vielleicht in einer Welt sind, wo Staaten einen enorm viel grösseren Einfluss haben auf unser Leben, auf unseren Alltag wie jetzt. Und ich glaube, in so einer Welt ist dann der Schutz der Privatsphäre wirklich ein ganz wichtiger Wert. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch ein bisschen voraussehen, was für eine Diskussion könnte kommen. Und ich kann mir genau oder gut vorstellen, dass in 5 oder 10 Jahren, aber ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen, sagen wir in 5 Jahren, wird plötzlich Diskussion entstehen, dass man die Privatsphäre der Bürger muss verstärkt schützen. Und es könnte dann plötzlich sein, dass die Diskussion über das Bankgeheimnis ganz eine andere wird. Also dass plötzlich dann vermehrt Leute sagen, ja, man muss den Schutz der Privatsphäre erhöhen. Vielleicht läuft eine Diskussion über Datenschutz und nicht über das eigentliche Bankgeheimnis. Aber ich glaube, die Welt verändert sich heute und der Schutz der Privatsphäre, gerade in einer internetdominierte Welt, wo Informationen so frei durchs Universum fließen. Ich glaube, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Das ist wirklich ein Wert in unserer Gesellschaft. Und darum dürfen wir jetzt da nicht so einseitig den Wünschen der Steuervögte entgegenkommen und denen den totalen Informationsaustausch gewähren.
Also es wird sich etwas verändern im Finanzplatz und in der Art, wie man Geschäft wird machen, auch wenn der Bundespräsident Merz gestern in der Rundschau vom Schweizer Fernsehen gesagt hat, solange er Bundesrat sei, gäbe es das Bankgeheimnis. Aber trotzdem, es wird Veränderungen geben. Theodora Gocca, hat der Finanzplatz Schweiz eine Strategie für die Zukunft?
Ja, im Prinzip gibt es eine. Ja. Es gibt einen sogenannten Masterplan von mehreren Vertretern vom Bank- und Finanzplatz, wo das mal skizziert worden ist, wo man gehen möchte. Ich glaube, den gilt es jetzt vielleicht ein bisschen anzupassen aufgrund von den Entwicklungen von den letzten Monaten und Wochen. Ich glaube, die Schweiz hat eigentlich wirklich fantastische Trümpfe innerhalb der Bank- und Finanzwelt, um aus dieser Krise auf eine Art gestärkt rauszukommen. Aber ich glaube, sie muss erkennen, wo die Schwächen sind und wo die Probleme sind. Und ich glaube, das hat eben sehr viel mit der geopolitischen Lage der Schweiz zu tun, mit dem Abseitsstehen von Europa, mit dem Inseldasein der Schweiz in der Weltgemeinschaft. Ich glaube, das war bis vor 20 Jahren eine sehr sinnvolle Positionierung gewesen. Für ein Land, die Neutralität, das Abseitsstehen, das nicht zuordnen können, zu welchem Block gehört das Land. Aber ich glaube, heute zeigt sich, dass das als politische Vision einfach nicht mehr hebt. Gerade weil die Schweiz ja so einen international verflochtenen Finanzplatz hat, müsste ja die Schweiz ja auch so international verflochten sein. Und die Diskrepanz zwischen der Bedeutung vom Finanzplatz und der politischen Bedeutung von der Schweiz im internationalen Kontext, das ist eigentlich das Hauptproblem der Schweiz und das müsste eigentlich auf gleicher Ebene sein. Also klar, nicht ganz so einfach, aber die Schweiz müsste versuchen, auch international eine grössere Bedeutung zu spielen. Weil beispielsweise in den aktuellen Diskussionen, die wir im Treffen von der G20 hatten, die könnte ja die Schweiz eigentlich eine sehr wichtige Rolle mitspielen. Weil die Schweiz als eben so bedeutender Finanzplatz könnte ja mit guten Argumenten, zum Beispiel zu aufsichtsrechtlichen Fragen, sich äussern. Könnte zu Fragen, wie man Grossbanken beaufsichtigt, äussern. Die Schweiz könnte ja sogar Standort sein für eine globale Finanzmarktaufsicht oder was auch immer man darunter versteht. Wir haben ja den Basler Ausschuss schon in der Schweiz, der international hohe Reputation hat. Also die Schweiz könnte da sehr viel beitragen eigentlich zu der aktuellen Finanzkrise. Aber für das braucht sie natürlich internationale Fürsprecher, die dann eben sagen, ja, können wir dann nicht so eine mögliche Behörde zum Beispiel in der Schweiz ansiedeln. Und leider findet die Diskussion natürlich nicht statt, weil eben die Schweiz politisch international nicht so verflochten ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das Haupt, wenn ich jetzt auf einen Punkt reduzieren müsste, das ist die Hauptherausforderung für die Schweiz.
Teodoro Cocca, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.